Das Trio Con Brio Heidelberg haben wir gehört mit ihrer Salonmusikversion von Georges Bizets Oper Carmen. In Carmen geht es um Liebe, Betrug, Eifersucht und Tod. Carmen liebt erst José, lässt ihn wieder fallen und interessiert sich für den Stierkämpfer Escamillo. José ermordet Carmen. Liebe, Leidenschaft, Betrug und Seitensprung, äußerst beliebte Themen in der Oper und in der Literatur. Mit Schwung der Sprung heißt es auch in der dritten Stunde der SWR2 Matinee. Und da mache ich einen Luftsprung aus Vorfreude auf die berühmten Seitensprünge von SWR-Literaturchef Frank Hertweg. Also auf die, von denen er uns gleich erzählt. Guten Tag, Herr Hertweg.
Hallo.
Springen wir doch gleich mal mitten rein in die bunte Welt des Ehebruchs. Was ist der Klassiker des Seitensprungromans?
Ich meine, die großen Klassiker sind im 19. Jahrhundert geschrieben. Die kennt natürlich wahrscheinlich auch jeder, zumindest dem Namen nach. Natürlich Anna Karenina von Tolstoi, der große Seitensprungroman. Dann Effi Briest von Fontane, den durften wir alle im Schulunterricht lesen. Und in Frankreich sehr, sehr, sehr wichtig, Madame Bovary von Gustave Flaubert. Das sind, glaube ich, wenn man nach Seitensprungromanen fragt, so die ersten Kandidaten, die einem einfallen. Aber es gibt noch viele andere.
Zum Beispiel?
Eigentlich muss man fast sagen, es gibt, ich habe mich beim Vorbereiten gedacht, es gibt eigentlich einen Roman ohne Seitensprung. Das war so ein bisschen, also wenn man schon in der Antike ansetzt, das ist mir aufgefallen, schon bei Zeus gibt es ja eigentlich Seitensprünge ohne Ende. Also er hat ja seine Hera zu Hause und irgendwie mag er die nicht. Und dann wird eigentlich, das ist das Erstaunliche, Heldengeschlechter werden eigentlich gezeugt, immer über Seitensprünge und nie mit der eigentlichen Ehefrau. Also es gibt da so einen interessanten Mechanismus, dass fast so eine Art Männerherrschaft durchgesetzt wird durch den Seitensprung. Also Zeus, der überall mit welchen Königstöchtern irgendwie Männer und Helden zeugt und so seinen Einfluss immer mehr durchsetzt. Also der Seitensprung hat auch, glaube ich, eine ganz sozusagen machtpolitische Dimension.
Aber irgendwann ändert sich doch das, denn meistens sind es dann die Frauen, die fremdgehen.
Auf jeden Fall sind die Frauen die interessanteren Figuren, die fremdgehen. Also bei Männern scheint es doch ein Stück weit normal zu sein. Es gibt keinen Stoff, sozusagen eine große Geschichte draus zu erzählen. Und bei den Frauen gibt es eigentlich diesen Stoff. Ich glaube, ein entscheidender Mechanismus war, man sagt es so, um 1800, wo Liebe und Ehe zusammentreten. Mhm. Also Ehe war bis dahin, wenn man so will, auch ein quasi genealogisches, technisches Prinzip, um sich fortzupflanzen, um die Dynastien zu erhalten. Und ich glaube, um 1800 kommt dann die Liebe und die Ehe zusammen. Und da tauchen dann von Anfang an eigentlich immer gleich die Konflikte auf. Kann das überhaupt gut gehen? Ist Liebe überhaupt auf Dauer gestellt? Ehe ist ja ein dauerndes Konzept. Und da werden dann in den Romanen von Anfang an eigentlich, das ist mir aufgefallen, von Goethes Wahlverwandtschaften an, eben bis zu den großen Beispielen, die wir gerade genannt haben, diese Dinge immer wieder durchgespielt. Und Sie haben recht, die Frauen sind eigentlich das Interessantere, weil da was Absoluteres zu erzählen ist, weil Frauen gehen ins Risiko. Die Männer haben kein Risiko, die Männer gehen einfach wieder in die Ehe zurück. Wenn Frauen die Ehe brechen, wenn Frauen Seiten springen, gibt es das Verb überhaupt, dann kann es sein, dass sie nicht zurückkehren können und es endet oft, wir wissen das, aus diesen großen drei Romanen, dann auch mit dem Tod der Frauen.
Genau, es wird immer heftig bestraft. Ist denn das erhöhte Fremdgehaufkommen bei Frauen darin begründet, dass die Autoren meist Männer sind?
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also das scheint für Sie absolut das Faszinierende zu sein. Vielleicht imaginieren Sie sich ja an die Stelle eben der Liebhaber. Vielleicht ist es da so eine kleine Sehnsucht, auch die Welt zu überschreiten. Und das Zweite ist natürlich, dass diese ganze Ordnung, die dort gefährdet wird, das Ganze stofflich auch viel, viel interessanter macht. Und man muss auch sagen, also bei Tolstoi, wenn man die Großen miteinander vergleicht, bei Tolstoi ist eine sehr große Empathie für Anna Karenina, während bei Flaubert eigentlich über Madame Bovary unglaublich zynisch und brutal geurteilt wird. Und bei Fontane, muss man sagen, Effi Briest ist dann doch irgendwo nur noch ein Mädchen.
Effi Briest, Anna Karenina, Madame Bovary, die zahlen aber alle einen hohen Preis, verlieren Ansehen, Status, manchmal sogar das Leben. Das ist ja heute völlig anders. Frauen sind frei in ihrer Partnerwahl. Aber warum fesseln diese Romane trotzdem bis heute noch so sehr?
Weil wir, glaube ich, das doch genießen, wenn Ordnungen gefährdet sind. Also ich glaube, jeder, lebt in seiner Ordnung. Ordnung ist was Tolles, Sicherheit ist was Tolles. Aber dieses Gefühl, es gibt noch was jenseits, es gibt noch was, eine Überschreitung, es gibt Anarchie, es gibt irgendwo sozusagen eine absolute Freiheit. Ich glaube, die gehört zum menschlichen Wesen mit dazu. Also ich glaube, die beiden Seiten müssen austariert werden. Und wenn wir diese Romane lesen, dann lesen wir natürlich und träumen auch immer von Orten jenseits der Ordnung.
Also so ähnlich wie beim Krimi, der so erfolgreich ist, weil wir zwar alle keine Mörder sind oder die meisten nicht, aber trotzdem gerne mal die Gewaltfantasien zwischen Buchdeckeln ausleben.
Zumindest einen Ort jenseits unseres Alltags imaginieren wollen. Mhm. Das zumindest auf jeden Fall.
Wie ist das? Stichwort Aufweichen der patriarchalen Strukturen. Lässt sich an der Geschichte des Seitensprungs etwas über die Entwicklung der Beziehung zwischen den Geschlechtern ablesen?
Für die Nachkriegszeit verändert sich da doch einiges. Es gibt ein berühmtes Beispiel von einem jüngeren Autor, dem Arno Geiger, wirklich ein ganz sehr schätzenswerter Autor. Ich mag den sehr. Und er hat ein Buch geschrieben, Alles über Sally. Da geht eben die Frau fremd und dann ist es auch von ihrer Seite, also auch wieder vom Mann erzählt, in Klammer zu. Aber sie versucht eben auch nochmal die Überschreitung. Sie sucht die Überschreitung, aber es ist so, dass die Überschreitung, also der Seitensprung, jetzt auch nicht so toll ist. Und dann normalisiert sich das Ganze sozusagen. Die Ehe verliert ihren großen, hehren Klang und der Seitensprung, muss man sagen, in dem Roman verliert eben auch seinen sozusagen absoluten Reiz. Also da beginnt dann, wenn man so will, eine Normalisierung von beiden Seiten her. Und das scheint mir doch ein sehr typisches Buch zu sein, so für unsere Zeit.
Wird denn da immer vom Scheitern einer Ehe erzählt oder gibt es da auch sozusagen die Krise als Chance?
Also das ist interessant. Es gibt, Martin Walz hat unglaublich viele Ehe- und Seitensprungromane geschrieben. Ja. Jetzt sagen Sie bitte nichts, wundert Sie nicht. Also Halbzeit, das ich gerade vor kurzem gelesen habe, ist ein Roman, wo der Held Anselm Christlein unendlich oft die Ehe bricht, aber immer wieder zurückkehrt. Und das Modell findet sich bei Walz sehr oft. Dieses Rausgehen, sich revitalisieren, würde ich das jetzt mal überschreiben, des Mannes, ganz klar des Mannes. Und dann die Rückkehr in die Ehe. Bei Brandung findet sich das, bei Augenblick der Liebe. Also da taucht dieses Modell auf. Die Ehe ist eigentlich was ganz Tolles, aber den Seitensprung brauche ich dann doch auch noch.
Das heißt, der Seitensprung als frische Quelle der alteingesessenen Ehe.
Ja, genau. Es gibt das ist eigentlich ein ganz romantisches Modell. Ich habe da bei der Vorbereitung den Sandmann wieder gelesen von E.T.A. Hoffmann. Und da geht es auch darum, ein romantischer Künstler darf auf keinen Fall in der Spießer-Ehe leben. Und dann gibt es diese Frauen, die sind alle so spießig. Und dann muss er sich nach außen verlieben. Und durch dieses Verlieben kriegt er überhaupt den, ich nenne es mal, Erregungszustand, um überhaupt Kunst produzieren zu können. Und da ist das interessante Phänomen eigentlich, dass diese Figur jetzt da beim Sandmann damals, dass der eigentlich gar nicht fremd geht mit einer anderen Frau, sondern mit der Kunst. Das ist eigentlich die romantische Idee des Künstlertums.
Das heißt, der Seitensprung steht beim Künstler schon in der Jobbeschreibung mit drin.
In der romantischen Jobbeschreibung auf jeden Fall.
Ihr persönlicher Lieblingsseitensprung in der Literaturgeschichte?
Ich habe gerade noch mal gelesen den 5. Gesang aus Dantes Inferno, gerade heute Morgen. Und da werden natürlich viele Seitensprünge behandelt, weil da geht es um die fleischliche Lust, die man nicht im Griff hat. Und dazu landet man in der Hölle. Aber das Ganze ist bei Dante, das sage ich das Tolle, gar nicht mehr sozusagen christlich verdammt. So der Schriftsteller Dante findet natürlich die Figuren eigentlich viel interessanter. Und da gibt es die berühmte Francesca da Rimini. Und die zwei lesen einen Ehebruchsroman, also diesen Lancelot, Prosa Lancelot. Und sie und der Paolo, ihr quasi der Liebhaber, fangen dann an, sich zu küssen, weil sie lesen, wie geküsst wird. Und das finde ich einen wunderbaren Effekt der Literatur. Also das ist eine ganz, ganz tolle Ehebruchs-Seitensprung-Geschichte.
Ist der Seitensprung überhaupt so ein Lieblingsthema von Ihnen in der Literatur oder jetzt nur, weil Sie sich auf unser Gespräch vorbereitet haben?
Nur, weil ich mich vorbereitet habe und festgestellt habe, es gibt ihn überall.
Frank Hartwig, Dankeschön.
Gerne.
Der SWR-Literaturchef hat uns literarisch wertvolle Seitensprünge vorgestellt für unsere SWR 2-Matinee mit dem, ich sag mal, leichtfüßigen Titel Mit Schwung, der Sprung.